werden wir sehen. Aber Silke hat es ja gerade auch schon schön eingeführt. Unsere Gesellschaft dreht sich viel um Leistung. Barmherzigkeit ist nicht unbedingt das Thema. Es geht um Selbstoptimierung. Es geht viel um das eigene Ich. Und wenn ich manchmal auf der Arbeit, ich habe so immer mal wieder eine Diskussion, der Begriff Work-Life-Balance. Das heißt, wie ist das Verhältnis von dem, wo ich Arbeit leiste und was ich an Freizeit habe? Und immer mal wieder das Thema, ich muss hoffentlich so wenig arbeiten, damit ich möglichst viel Freizeit habe, und wie bekomme ich das hin? Auch so etwas, ja, selbst ich schaue auf mich zurück. Ich war irgendwann mal irritiert, als es dann auf den Handys eine App gab, um das Schlafen zu optimieren. Also wie optimiere ich noch mein Schlafen? Konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, dass da irgendwas mitläuft und mir morgens sagen will, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe. Also es geht immer ein Versprechen um das bessere Leben. Es geht irgendwie darum, dass soziale Medien, wo ja auch viele unterwegs sind, dass es dort Lautstärke, dass es Abwertung gibt. Wir sehen, Silke hat es auch nochmal angedeutet, jetzt gerade war Sicherheitskonferenz. Also es geht im politischen Großwetterlage um das Recht des Stärkeren. Und ich habe gelesen, dass man so seit 2010 sagt, wir leben in einer Empörungsgesellschaft. Von der Soziologie gesagt, es wird immer schneller, es wird immer aggressiver, es wird befeuert aus den sozialen Medien, und das, was Klicks generiert, sind oft die negativen Informationen. Das Negative, was sich schnell verbreitet, ob wahr oder nicht wahr, Hauptsache meine Meinung wird irgendwo transportiert. Und was wirklich an der Stelle verloren geht, ist Barmherzigkeit. Wir kennen das Wort, aber es ist schwer oder manchmal auch ungern zu leben. Denn Barmherzigkeit passt nicht in volle Kalender. Sie kostet Zeit, sie unterbricht die Pläne. Sie lässt sich nicht wirklich kontrollieren. Gut, wir als Hessen haben ja einen Vorteil. Seit den 90er Jahren wissen wir, Erbarmen zu spät, die Hesse komme. Also wir wissen, dass das mit dem Erbarmen nicht ganz so einfach ist. Das hatten uns die Rodger Monotons sehr einprägsam zugesungen. Und wenn wir auf den heutigen Predigtext schauen, dann gehen wir in dieses Spannungsfeld hinein. Und ich nehme euch mit in einige Gedanken aus der Geschichte des blinden Bettlers, wie es dort mit Barmherzigkeit aussieht. Ja, ich lese erstmal den Text nach der Hoffnung für alle. Jesus nahm seine Jünger beiseite und sagte ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Und am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los ist. Endlich, einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle stille sein. Aber er schrie noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn: Was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, er folgte Jesus und lobte Gott, und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Eigentlich sind es zwei Szenen, und was Silke eben gemacht hat, ist auch mein erster Gedanke gewesen. Diese Geschichte ist so schön von dem Blinden, von der Heilung. Aber interessant, in der, ich sag mal, Vorgabe für den Sonntag, für den Predigttext, sind es zwei Szenen. Als erstes kündigt Jesus sein Leiden an, und dann der, ja, blinde Bartimäus wird er genannt, der blinde Bettler. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich das an? Die passen irgendwie nicht so wirklich zusammen. Also die Geschichte von der Heilung des Blinden, sein Schreien, die meckerten Jünger, der sanfte Jesus, das habe ich im Ohr. Lasse ich den ersten Teil einfach weg, weil es erzählt sich so schön aus der Geschichte. Diese Leidensweissagung, die Jesus hier macht, ist irgendwie unbequem und eigentlich an dem schönen Thema vorbei. Es lenkt ab. Ich möchte mit euch unterwegs sein, nochmal zu überlegen, warum wird ganz bewusst diese beiden Szenen zusammengenommen und auch als Predigtvorgabe eben eingesetzt. Also, er kündigt sein Leiden an, er begegnet dem blinden Bettler und nochmal das Thema habt ihr gelesen, für mich ist es das Thema Barmherzigkeit. Also die erste Szene, Jesus geht bewusst den Weg der Barmherzigkeit. Jesus nimmt seine Jünger beiseite, er spricht offen auf über das, was ihn erwartet. Er redet über Auslieferung, über Spott, über Leid und Kreuz. Jesus weiß um seinen Weg. Und trotzdem, bei allem, was ihm vorausscheint, geht er ihn. Er geht ihn nicht aus Pflicht, er geht ihn nicht aus Zwang, sondern er geht ihn aus Barmherzigkeit. Und das ist bei Gott eben nicht emotionsgetrieben. Es geht um eine Entscheidung. Jesus sieht die Not der Welt, die Schuld, die Verlorenheit, und er guckt nicht weg. Er wendet sich nicht ab. Er bleibt nicht distanziert in dem Himmel, alles schön, alles toll, sondern Jesus steigt herab, teilt das Schicksal der Menschen, nimmt ihr Leid auf sich, um zu heilen, um neues Leben zu schenken. Und er geht diesen Weg freiwillig. Er entscheidet sich, diesen Weg freiwillig zu gehen. Und das ist für mich die Verbindung der zwei Geschichten, dass es an beiden Stellen um Barmherzigkeit geht. Eine bewusste Entscheidung Jesu, die Barmherzigkeit zu gehen. Und so zeigt eben sein Weg, den er hier beschreibt, dass durch sein Leiden, durch das Kreuz bis zur Auferstehung, sein Weg ist, den er bewusst entscheidet, aus Barmherzigkeit. Und dann sehen wir die Jünger. Die verstehen es nicht. Sie waren jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben alles gehört, sie haben alles gesehen, sie haben alles miterlebt. Und ganz offensichtlich verstehen sie es nicht. Sie hoffen auf einen siegreichen König. Sie hoffen nicht auf den, der jetzt gesagt hat, ich werde leiden, ich werde getötet werden. Sie brauchen oder sie verstehen nicht, was der leidende Messias ist. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ja, geht es mir manchmal nicht auch so? Ich hätte gerne einen starken Jesus. Ist das das, was ich eigentlich möchte, der meine Probleme löst, der unsere Probleme löst und keinen, der wie hier in dem Bericht vorkommt, der selbst leidet und ein Opfer ist. Einige kennen das ja aus der Jugendsprache, du Opfer. Das ist so eine negative Abwertung, das möchte man eigentlich gar nicht. Aber genau da liegt der Kern dieser Barmherzigkeit. Jesus nimmt auf sich, was wir nicht tragen können. Und diese Barmherzigkeit beginnt mit einer bewussten Entscheidung, nicht wegzusehen, auch schwierige Wege anzugehen. Jesus hat sich klar entschieden, diesen Weg zu gehen. Als nächstes haben wir den Mann mit dem Schrei. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Eben in den schönen Bildern, Collagen sieht man ihn besser. Aber der sitzt so ganz neben, am Rand. Er sitzt auf dem Weg nach Jericho. Das ist ein Mann, der keine Perspektive hat. Der hat keine Macht, der hat keinen Einfluss. Das Einzige, was er hat, ist eine Stimme. Und als er hört, dass Jesus vorbeikommt, da schreit er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Das ist unbequem, das ist kein höfliches Gebet. Das ist nicht so, hättest du mal Zeit und wenn es dir, nein. Das ist ein verzweifelter Ruf. Er muss schon vorher von Jesus gehört haben und wahrscheinlich auch gehört, was er tun kann, denn er weiß offensichtlich, um wen es sich hier handelt. Er spricht Jesus mit dem Königstitel an, Sohn Davids. Das zeigt, er scheint die Identität, also das, was Jesus ausmacht, ihn als Messias, hat er irgendwo wahrgenommen und setzt es um. Er ist überzeugt davon, dass Jesus ihm helfen kann. Und er bittet um Jesu Erbarmen. Und ich glaube, Barmherzigkeit beginnt oft, wo Menschen nichts mehr beschönigen, wo sie nicht mehr stark tun, wo sie schreien, wie dieser Bettler da am Rand, und ihre ganze Not nach außen tragen und sie nicht in sich hineinfressen. Und es ist auch hier nochmal bemerkenswert, der Mann ruft nicht, heile mich. Was man eigentlich denken könnte, hier, ich bin blind, es geht mir nicht, ich habe keine Perspektive. Er ruft, erbarme dich meiner. Er ist sich seiner Situation bewusst, ihm bleibt nur diese eine Chance, geheilt zu werden. Und gerade da, wo die ganze laute Menschenmenge vorbeizieht, es ist eine schwierige Situation, es ist eine einmalige Chance, dass Jesus ihn wirklich hört in dem Trubel, ist eher gering. Und dann gibt es noch die Menschen, die nicht wollen, dass Jesus ihn hört. Und in der Lage sieht er sich gezwungen, noch lauter zu schreien nach Jesus. In der Hoffnung, von ihm gehört zu werden. Und das überwindet. Er setzt sich, oh, Entschuldigung, jetzt gibt's Druck, ich halte mich zurück, macht mal weiter. Nein, er sagt, mein Glaube an das, was dort an mir vorbeilauft, ist stärker als alle Angst, als alle Scham, als alles, was mir sich in den Weg stellen kann. Und er vertraut darauf, dass Jesus nicht nur die Macht hat, sondern eben auch ein barmherziges Herz und trotz der Umstände ihn sieht. Ja, und dann seht ihr vielleicht diese abwertende Handbewegung von dem, der da vorbeigeht. Schrei mal ein bisschen leiser. Hier, wir haben Wichtigeres zu tun. Barmherzigkeit hat auch immer was mit Widerständen zu tun. Da sind schon einige vorausgelaufen. Jesus voran. Die wissen genau Bescheid, was Jesus als nächstes tun wird und was für Jesus wichtig ist. Und vor allen Dingen, was unwichtig ist. So ein Bettler daneben, der stört den Ablauf. Und wahrscheinlich denken sie auch, ah, wir haben jetzt eigentlich alles begriffen. Also wir brauchen eigentlich nicht noch jemand, der uns an irgendwelchen, sich uns etwas in den Weg legt. Und dabei verhindern sie fast, dass ein Mensch die Barmherzigkeit Jesu erfährt, dass er geheilt wird und ein neues Leben bekommt. Die Menge will den Mann zum Schweigen bringen. Der Mann stört. Und das ist unbequem. Das ist aber die harte Wahrheit. Oder, Entschuldigung, ein Satz zurück. Die Menge will Ordnung. Also man hat sich vorgestellt, wie man jetzt nach Jerusalem einzieht. Man hat eine Struktur, man braucht jetzt, man will Jesus zuhören, man möchte eigentlich die Ruhe. Und der Blinde stört. Und da nochmal eine vielleicht unbequeme Wahrheit. Wenn wir an Barmherzigkeit denken, sind es oftmals nicht die bösen Menschen, die sich dagegen stellen, sondern es sind die Gestressten, die Religiösen, die sehr beschäftigen und gerade auch die, die mit sich so beschäftigt sind. Wie oft kann man denken, jetzt passt es gerade nicht. Dafür bin ich nicht zuständig. Ach, der übertreibt oder die übertreibt ja. Aber der Mann lässt sich nicht stoppen. Wir haben gehört, er schrie noch viel mehr. Er fordert heraus, er eckt an, er hat nichts zu verlieren, er provoziert. Verstehen wir als Christen heute noch die Worte Jesu aus der Seligpreisung? Das klingt erstmal in der Luther-Übersetzung. Nett will ich es jetzt nicht sagen, aber selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und ich fand schön oder ein bisschen provozierender, wie die Volksbibel das übersetzt. Selig sind die Barmherzigen. Richtig glücklich sind die Leute, die ein Herz für die Menschen haben, denen es dreckig geht. Denn Gott hat auch ein Herz für sie. Das provoziert. Richtig glücklich sind die Leute, die ein Herz für die Menschen haben, denen es dreckig geht, denn Gott hat auch ein Herz für sie. Und genau da fällt es uns schwer. Es ist auch heute nicht mehr selbstverständlich. Man bleibt gerne unter sich, christliche Gemeinden, die Gestrandeten, die Gescheiterten und die Ausgegrenzten fehlen oft. Und das war auch zu Jesu Zeiten nicht unbedingt anders. Wir kennen die Geschichte oder das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Barmherzigkeit, Fehlanzeige. Er bekam seine großen Schulden vergeben, aber er gab es nicht weiter. Weil Gott mir vergibt und mir jeden Tag Barmherzigkeit schenkt, darf ich anderen vergeben und barmherzig handeln. So nochmal, Barmherzigkeit lässt sich nicht stoppen, auch wenn es Widerstände gibt. Und jetzt kommt einer der schönsten Sätze in diesem Text, wie ich finde. Jesus bleibt stehen. Der Sohn Gottes auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg ans Kreuz, an alles, was er vorher beschrieben hat, was auf ihn zukommt. Er bleibt stehen. Er hört den Blinden. Barmherzigkeit ist nie gehetzt. Barmherzigkeit lässt sich unterbrechen. Barmherzigkeit hat und nimmt sich die Zeit. Und Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Er nimmt den Menschen ernst. Und ich fand einen schönen Auszug aus dem Buch von Dietrich Bonhoeffer, wo er schon 1937 schrieb, die Barmherzigen haben eine unwiderstehliche Liebe zu dem geringen, kranken, elenden, zu den Erniedrigten und Vergewaltigten, zu den Unrechtleidenden und Ausgestoßenen, zum allem, was sich quält und sorgt. Sie suchen die in Sünde und Schuld geratenen. Keine Not ist zu tief, keine Sünde zu furchtbar. Die Barmherzigkeit geht zu ihr ein. Selig sind die Barmherzigen, weil sie den Barmherzigen zum Herrn haben. Leider jetzt nicht so schön zu lesen, aber dieses Buch Nachfolge finde ich immer wieder, wenn ich darauf stoße oder da mal wieder reinlese, echt ein Schatz. Und zweitens, wenn ich das lese, was Barmherzigkeit eigentlich in uns hineingelegt hat, dann denke ich, ups, die Messlatte, die der Bonhoeffer da legt, ist schon ganz schön hoch. Wie kann das gelingen? Und der Theologe Karl Barth hat es mal auf den Punkt gebracht, nicht geben, um zu nehmen. Also nicht etwas weiterzugeben, damit ich am Ende vielleicht etwas zurückkriege, anderen was Gutes tun, damit ich gut dastehe. Sondern er hat formuliert, nehmen, um zu geben. Von Gott, von Jesus, nehmen, um zu geben, sonst brennt man dort sehr schnell aus. Wir leben aus der Barmherzigkeit Jesu, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Nehmen. Von ihm dürfen wir Liebe, Geduld, Kraft empfangen und das weitergeben an die, die es brauchen, die es vielleicht nötiger brauchen als wir in bestimmten Situationen. Und Jesus ruft den Mann zu sich, stellt eine erstaunliche Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus nimmt den Menschen ernst. Er übergeht ihn nicht. Er entscheidet jetzt nicht, ja, ich habe jetzt keine Zeit, sei geheilt und das war's. Er entscheidet nicht über den Kopf. Die Barmherzigkeit fragt. Sie bevormundet nicht. Ein weiterer Gedanke. Barmherzigkeit verändert. Ihr seht vielleicht den Kontrast zu dem vorigen, wo dieser Mann eher geschlossene Augen hat. Und jetzt fand ich das aus diesem Film sehr schön, wo man sieht, da ist jemand, der jetzt die Augen aufbekommt. Der Mann wusste, was er von Jesus wollte. Er wollte von seiner Blindheit geheilt werden. Alles, was gerade sein Leben überschattete und das seit vielen Jahren. Das Schicksal, dem man nicht entrinnen konnte. Und Jesus befreit ihn davon, macht ihn gesund. Und durch die Worte, dein Glaube hat dir geholfen, stellt Jesus klar, was der Grund der Heilung ist. Er hat an diesen Jesus geglaubt, der vorbeigekommen ist, von dem er vorher gehört hat. Und in diesem Glauben hat er um seine Heilung gebeten. Und Jesus bestätigt nochmal durch diese Worte seinen Glauben und ermutigt ihn, weiter aus dem Glauben an ihn zu leben. Was macht der Mann? Er folgt Jesus nach. Er preist Gott. Barmherzigkeit führt in die Nachfolge. Das Wunder endet nicht, dass er jetzt plötzlich sehen kann. Der Text sagt, und Silke hat es eben auch schon schön so erzählt, er folgte ihm nach und pries Gott. Barmherzigkeit führt in die Nachfolge, nicht in die Abhängigkeit, sondern in die Freiheit. Und was dann am Ende noch schön auch geschieht, alle, die dabei waren, priesen Gott. Diese Barmherzigkeit, die Jesus dort an den Tag gelegt hat, die er gezeigt hat, die er in Taten umgesetzt hat, die steckt an. Das ist nicht nur der Mann, sondern der Rest, der auch dabei war, erleben, dass Gott gnädig handelt. Damit verändert sich die komplette Atmosphäre im Unterwegssein. Vielleicht kennt jemand das Bild, taucht ab und zu mal im Internet auf, ist mit einer Geschichte verbunden. Sie skizziert für mich schön eine Entscheidung, eine Konsequenz und den Grund von Barmherzigkeit. Es wird erzählt, ich kann es nicht final nachprüfen, sein Mann, 85 Jahre alt, und er besteht darauf, seine Frau überall an der Hand zu nehmen. Als er gefragt wurde, warum seine Frau immer wieder wegschaut, antwortet er, weil sie Alzheimer hat. Dann wird er gefragt, ob seine Frau sich Sorgen machen würde, wenn er sie losließe. Darauf antwortet er, sie erinnert sich an nichts mehr. Sie weiß nicht mehr, wer ich bin. Sie kennt mich seit Jahren nicht mehr. Und überrascht wird er gefragt, und sie begleiten sie weiterhin jeden Tag, obwohl sie sie nicht kennt und erkennt? Und der alte Mann lächelt, er sieht auf und sagt, sie weiß vielleicht nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer sie ist. Und sie ist die Liebe meines Lebens. Wir lesen ja Richter, und ich dachte mit diesem Stichwort Alzheimer, wenn man liest, plötzlich, das Volk nach einer Generation hat alles wieder vergessen. Und da ist ein Gott, der das Volk an die Hand nimmt und immer wieder Menschen, Richter schickt, die Dinge in die richtige Richtung bringen. Gott hat sich entschieden, bei diesem Volk zu sein. Gott hat uns die Zusage gemacht, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass er uns an die Hand nimmt, uns gnädig ist jeden Tag. Und von dieser Entscheidung Gottes in Jesus dürfen wir nehmen und dürfen wir geben. Was kann das für uns heißen? Wir leben aus empfangener Barmherzigkeit. Wir sind nicht zuerst die Gebenden. Wir sind die, die irgendwann mal gerufen haben, Herr, erbarme dich meiner. Wir sollen Menschen nicht zum Schweigen bringen. Nicht durch Ungeduld, nicht durch fromme Erklärungen und vor allen Dingen auch nicht durch Gleichgültigkeit. Wir dürfen stehen bleiben, als Gemeinde, als Christen, als Einzelne im Alltag. Manchmal ist das Christlichste, was wir tun können, stehen bleiben und zuhören. Ich möchte euch einfach zwei Fragen nochmal mit in die Woche geben. Wo darfst du ganz neu nochmal um Barmherzigkeit rufen? Weil es jetzt gerade dran ist, und sich zu überwinden oder zu sagen, ich komme aus diesem Schneckenhaus raus und mit offenen Augen auch zu sehen, gibt es jemand, der auf dem Weg diese Woche liegt oder in der nächsten Zeit, wo jemand nach deiner, nach meiner Aufmerksamkeit ruft, neben unserem Weg. Barmherzigkeit kostet. Aber sie lohnt sich. Sie kostet Zeit, sie kostet Energie, sie kostet Bequemlichkeit. Aber am Ende offenbart sie Jesu Wesen. Denn er ist der Barmherzige und von dem dürfen wir nehmen. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Danke, dass so ein Text in der Bibel zusammengefasst ist, der erstmal ein bisschen sperrig wirkt, trotzdem schön und einfach gut wahrzunehmen, dass du, großer Gott, eine Entscheidung getroffen hast, dass du in Jesus Barmherzigkeit geworden bist, auf diese Welt gekommen. Und an der Geschichte des Bettlers dürfen wir sehen, des Blinden, dass es Auswirkungen hat. Lass uns da mit offenen Augen durch die Welt gehen. Lass uns sehen, wer vielleicht im Randbereich da ist, den wir sonst nicht hören wollen, vielleicht nicht können. Da Aufmerksamkeit drauf richten, zu hören und von dem, was du uns geschenkt und gegeben hast, Barmherzigkeit ausstrahlen. Danke, dass dein guter Heiliger Geist uns da immer wieder fit machen will, dass du uns leitest und gib uns einen guten Blick für die kommende Woche. Amen.